82% der Wolfsübergriffe passieren bei ungeschützten Weidetieren. Das ist die offizielle Zahl. Medial ausgeschlachtet verzerren die Schlagzeilen darüber das Bild des Wolfes in der Öffentlichkeit. Und das spielt mächtigen Lobbyverbänden in die Karten, die den Wolf ab jetzt bejagen wollen. Wir erzählen euch in dieser Folge von einem Fall in Brandenburg. Einer von vielen. Und einer, der aufzeigt, dass das Problem viel größer ist, als wir uns das alle vorstellen können. Los geht's.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass Max heute dabei ist. Hallo Max.
Hallo liebe Sabine, ich freue mich.
Ja, man kennt dich von der Taskforce Artenschutz und heute bist du aber in anderer Mission hier. Eigentlich passt das ja gar nicht zu deinem Aufgabengebiet, was wir hier heute vorhaben, ne?
Nein, eigentlich nicht, weil es jetzt heute ausnahmsweise mal um Nutztierrisse geht, was per se ja nicht mit unserem Aufgabengebiet im Einklang ist. Allerdings machte uns dieser Fall doch irgendwie hellhörig und rief uns dann auf den Plan, weil Herdenschutz ist Wolfsschutz am Ende. Und ja, lass uns dann einfach mal in das Thema eintauchen.
Es ist ja häufig tatsächlich so, dass Wolfshass dort beginnt, wo Tiere gerissen werden. Und das ist ja auch der Grund für diese ganze verfahrene Situation, in der wir momentan stecken. Ich sage es nochmal ganz kurz an dieser Stelle. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Das ist ein Tag, der den meisten von uns wahrscheinlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Viele sagen schon die Zäsur in der Wolfspolitik. Heute hat das EU-Parlament entschieden, den Schutzstatus für die Wölfe endgültig herabzusenken. Wir haben mal beschlossen heute, dass wir darüber gar nicht groß reden wollen, weil eigentlich ist darüber alles gesagt. Wir haben auch im Podcast schon öfter darauf hingewiesen, was da kommt, was sich da so an Unheilvollem entwickelt hat. Jetzt ist der Tag da. Es ist, wie es ist. Und jetzt könnte man allenfalls orakeln, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das ist nicht so günstig.
Das ist eher nicht sinnvoll. Keiner weiß, in welche Richtung es gehen wird. Fakt ist aber, wir müssen alle wachsamer werden.
Und vielleicht ist es aber doch ja so, dass Recht und Wissenschaft am Ende des Tages dann doch die Hoheit behalten, was ich immer noch hoffe. Ne?
Das wäre optimal.
Aber wie schon gesagt, es ist leider oft so, dass dort, wo Weidetiere gerissen werden, dann eben halt auch der Wolfshass eskaliert. Und wir sind von einer Hörerin dieses Podcasts mit einer sehr bewegenden, wie ich finde, E-Mail auf einen Fall aufmerksam gemacht worden, der hier in der brandenburgischen Region Teltow-Fleming spielt, in der Nähe von Baruth. Und da hat sich die Hörerin vertrauensvoll an uns gewandt mit einer E-Mail. Und ich würde vorschlagen, Max, als Einstieg.
Ja, lass uns mal reinhören.
Wir sind vor einigen Jahren nach Pablitz bei Baruth gezogen und haben auch ein paar Schafe, die wir bestmöglich gegen Angriffe von Wölfen geschützt haben. Nun kommt es seit einiger Zeit wieder zu Übergriffen, vermutlich durch Wölfe auf die Kälber der Agrargenossenschaft hier bei uns. Erst wohl in der Nacht zum Samstag und dann wieder in der Nacht zum Sonntag sollen hier Kälber vom Wolf gefressen worden sein. Im letzten Jahr gab es auch sehr viele Übergriffe dort. Die Rinder auf den Weiden sind nur mit einem Stromdraht eingezäunt, was natürlich den Wolf nicht daran hindert, sich dort Kälber zu holen. Wir verstehen nicht ganz, warum die Agrargenossenschaft, wo sie doch bereits im letzten Jahr viele Tiere an den Wolf verloren hat, ihre Tiere nicht besser schützt. Ich erinnere mich diesbezüglich sehr gut an Ihre Podcast-Folge mit dem Jäger Knut Kutznick, der ja dort sehr deutlich machte, dass er niemals seine Tiere einfach dem Wolf überlassen würde, sondern etwas gegen Übergriffe tun würde. Vielleicht haben Sie ja mal die Möglichkeit, aus Ihrer Position heraus zu recherchieren, warum die Kälber nicht besser geschützt werden. Im Dorf erzählt man, dass der Betrieb wohl keine Unterstützung für sichere Zäune vom Land erhält. Das können wir uns so gar nicht vorstellen, wo es doch das Land immer auch Geld kostet, dort einen Rissgutachter hinzuschicken. Was wir so gar nicht glauben können, was aber auch bei uns im Ort erzählt wird, ist, dass die Agrargenossenschaft immer einen Schadensersatz erhält, wenn ein Kalb vom Wolf gefressen wurde. Das kann ja eigentlich nicht so sein, gerade wenn man seit langer Zeit weiß, dass es immer wieder passiert. Das wäre ja so, wenn ich mit meinem Auto jeden Tag einen Unfall baue, weil meine Bremsen kaputt sind und meine Versicherung würde dann jeden Tag einen neuen Schaden bezahlen. Das geht doch gar nicht, vor allem weil der Schadensersatz vermutlich auch durch Steuergelder finanziert wird, oder? Zusätzlich machen wir uns auch etwas Sorgen, dass durch die Gewöhnung des Wolfes, gefördert durch nicht vorhandenen Schutz der Rinder, die Wölfe an Nutztiere gewöhnt werden. Und vielleicht deshalb, auch wenn sie gut geschützt sind, der Wolf dann auch Interesse für unsere Schafe bekommt. Frau Sebald, vielleicht können Sie ja hierzu mal berichten oder sich schlau machen, was hier wahr und was hier falsch ist und was betreffend der toten Kälber hier überhaupt los ist. Denn erzählt wird ja gerade auf dem Dorf immer viel. Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre Arbeit.
Ja, kurz zur Erklärung. Wir haben die Mail von meiner Freundin Julia Nogli nachsprechen lassen. Den Namen der Frau, die die Mail an uns geschickt hat, den nennen wir allerdings nicht. Ist, glaube ich, besser. Ne? Und dann noch kurz zur Erklärung mit dem Jäger. Kurznick ist natürlich der Schäfer aus Folge 38 gemeint. Wir wollten das aber nicht ändern, weil das hätte dann die Mail verfälscht.
Ja, Sabine, wie geht's dir nach der Mail? Was sind so deine Empfindungen?
Ja, das war, hast du ja, du kannst dich erinnern, ne, wie das war. Ich habe die Mail bekommen und habe sie sofort an dich weitergeleitet, weil die Mail, die ging mir wirklich unter die Haut, weil da hat sich jemand wirklich, der auch selber Weidetiere hat und dann irgendwie klarkommt mit der ganzen Situation, wirklich Gedanken gemacht. Ernsthaft Gedanken, ist mit offenen Augen durch die Gegend gelaufen, hat Dinge gesehen, die einfach mal viele Fragen aufwerfen und sich vertrauensvoll an uns gewandt. Das hat mich total tief berührt.
Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das zumindest schon mal erreicht haben. Und es ist ja wie so oft, wenn man damit jetzt nicht alltäglich zu tun hat und Beobachtungen macht, es ist meistens eher subjektiv statt objektiv, so dass man ja auch nicht immer davon ausgehen kann, dass was in der Mail steht, auch zu 100% so ist. Fakt ist, und das haben wir dann auch relativ schnell recherchiert, dass es diese Risse tatsächlich gab. Im vergangenen Jahr und in diesem Jahr schon. Und das hat uns am Ende auch hellhörig gemacht.
Hast du eine Zahl, wie viele Risse es da gegeben hat im letzten Jahr?
Im letzten Jahr waren es alleine in Pablitz 8 Risse an Kälbern. Man muss dazu sagen, diese Agrargenossenschaft hat bis zu 800 Rinder laufen und die stehen nicht alle auf einem Fleck, sondern die sind auf 8 Koppeln, 9 oder 10 Koppeln, keine Ahnung, verteilt. Auf jeder dieser Flächen stehen zwischen 50 und 100 Rinder.
Ja, da waren dann plötzlich sehr, sehr viele Fragen im Raum, die schwer wiegen und die der Aufklärung bedürfen. Und wir haben uns gesagt, wir setzen uns da mal ran. Und klassischerweise macht man das dann so, dass man dann erstmal eine Anfrage stellt. In diesem Fall haben wir eine offizielle Anfrage an das Landesamt für Umwelt gestellt, hier in Potsdam. Die sind zuständig für alle Fragen in diesem Bereich, die auf dem Tisch lagen. Unter anderem ja für das Wolfsmanagement, für Rissgutachten, Monitoring, Schadensmanagement und Beratung zu Präventionsmaßnahmen und alles, was da so dranhängt. Es kam sehr, sehr schnell eine Antwort und auf unsere Fragen, wir haben nämlich ein paar Fragen formuliert, die wir anhand der E-Mail der Hörerin ausgearbeitet haben. Und ich würde vorschlagen, Max, wir machen Folgendes, wir gehen dich jetzt mal kurz durch, diese Fragen und die Antworten dazu, damit ihr jetzt mal so einen Überblick bekommt, worum es sich hier überhaupt handelt.
Wir können es ja ganz grob zusammenfassen, dass der Kontext bestehen bleibt, aber wir die Zeit auch vielleicht ein bisschen einkürzen, weil ich glaube, das wird zu langatmig.
Das wird zu lang, genau. Also die haben erstmal bestätigt, ne, dass es im besagten Betrieb zur Zeit des Abkalbens von Rindern im Frühjahr regelmäßig Kälberrisse gibt. Ne? Das hat uns dann schon auch tief beeindruckt. In den vergangenen 2 Wochen wurden die ersten 3 Übergriffe dieses Jahres gemeldet, schrieb das LFU am 9.4.
genau,
in der Antwort an uns.
Genau, wobei bisher kein wolfsabweisender Herdenschutz eingesetzt wurde.
Okay, das ist ganz wichtig zu wissen, das haben die uns also auch bestätigt. Ein Rissgutachter war vor Ort und hat das ganze Geschehen dort in allen bewerteten Fällen mit Herdenschutz, mit Hütestandard bewertet. Das ist ganz wichtig zu wissen, das müsst ihr euch jetzt einfach mal merken, weil dieses Wort Hütestandard, das wird noch öfter fallen. Das heißt also Hütestandard, Max?
Hütestandards sind 2 stromführende Litzen.
Ne? Und gilt als nicht wolfsabweisend, richtig?
Genau, das ist ganz wichtig. Aber sie schreiben auch, dass der Betrieb bereits Förderungen für die entsprechenden Zäune erhalten hat, diese aber nicht nutzt.
Mhm.
Ne? Außerdem wird Schadensersatz trotz des fehlenden Schutzes gewährt und es wurde kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz an das Veterinäramt weitergeleitet.
Genau, das waren nämlich alles die zentralen Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben die ausgearbeitet, auch etwas länger formuliert. Das ersparen wir euch jetzt an dieser Stelle. Also ich glaube, die Key Facts sind jetzt klar. Angeblich besteht dort Hütestandard, das heißt, zwei Litzen sind gezogen, weil man davon ausgeht, so schrieb das LFU auch, dass Mutterkühe ihre Kälber selber beschützen können. Und der Betrieb hat tatsächlich Förderung erhalten. Ja, Hütestandard heißt nicht wolfsabweisend. Und obwohl das so ist, bekommt ein Mutterkuhhalter gerissene Kälber entschädigt. Das ist halt so. Ne? Das ist Gesetz in Brandenburg.
Ja. Da lässt sich auch nicht dran rütteln. Das ist auch ja grundsätzlich ja okay. Dann kam aber noch eine E-Mail zustande nochmal an das LFU. Und da hast du dich dann erkundigt, ob die Rissgutachten inzwischen vorliegen. Das war zwei Tage später.
Das war am 16.04. Ja, die Gutachten liegen inzwischen vor, schreibt das LFU. In beiden Fällen ist der Wolf als Urheber nicht auszuschließen. Der Herdenschutz ist als nicht wolfsabweisend zu bewerten.
Genau, das LFU prüft derzeit die Maßnahmen zur Wolfsprävention in dem betroffenen Betrieb und es gab seitdem keine weiteren Übergriffe.
Das ist auch ganz wichtig nochmal, weil wir wollten natürlich irgendwie wissen, ob die Mittel, die dort geflossen sind, ob die tatsächlich für die Zäune genutzt wurden. Weil da ist ja angeblich gefördert worden und nicht angeblich, da wurde gefördert. Der Betrieb hat Geld erhalten für Herdenschutz.
Für den Herdenschutz.
Und so. Wollte das LFU mal nachgehen, ne?
Sie haben uns eine Antwort zukommen lassen, und zwar, dass die geförderten Herdenschutzmaßnahmen geprüft wurden. Die Zaunsysteme werden eingesetzt und erfüllen die Zweckbindung, reichen aber bisher nicht zum Schutz aller Herden des Betriebes.
Aber die Zweckbindung wird eingehalten.
Genau. Also angeblich existieren diese Zäune und sind in Benutzung.
Okay, und da stand natürlich jetzt die Frage im Raum, für wie viele Herden wurde das bezahlt und für wie viele Herden gibt es jetzt wolfsabweisende Zäune, ne? Das war jetzt die Frage.
Genau, ja.
Tja, das ist für uns ein Grund gewesen, aktiv zu werden, ne?
Genau, die Taskforce steht ja dafür, draußen aktiv zu werden, weil Artenschutz eben, wie schon gesagt, bei der Weidetierhaltung beginnt. Am Sonntag, den 27. April, haben wir uns dann dort verabredet, um uns das Ganze einfach mal vor Ort anzuschauen.
Genau, und wir haben ja schon ein bisschen Übung in unseren Treffen, in unseren Einsätzen. Da gibt's so eine gewisse Routine, die Treffen laufen immer ähnlich ab, ne? Da gibt's dann irgendwie, du bereitest alles vor mit Karten, genau. Ferngläsern, Nachtsichtgeräten, erzähl mal.
Genau, also ich packe im Vorfeld schon mal mein Auto zusammen, Kisten vollgepackt mit Technik und Equipment. Ja, druck mir die Karten vor Ort aus, weil Brandenburg jetzt nicht unbedingt die beste Netzanbindung hat und wir ganz oft schon in Funklöchern standen. Deswegen ganz oldschool mit Papierkarten. Und ja, recherchieren im Vorfeld schon mal ein bisschen, wo könnten wir was finden.
Ja, und dann sind wir aufgebrochen. Wir hatten tatsächlich auch zwei Hunde dabei diesmal. Das haben wir nicht immer, weil im Dunkeln nehmen wir die in der Regel nicht mit. Aber so tagsüber, wenn wir unterwegs sind in den Gebieten, um dort irgendwas zu suchen, ist es immer ganz sinnvoll, einen Hund mit dabei zu haben. Und die sind ja auch tagsüber nicht wirklich gefährdet. Wir sind dann von dem einen Parkplatz aufgebrochen, wo wir uns getroffen haben mit zwei Autos zur ersten Weide. Wir hatten ja die Koordinaten von der ersten Weide und haben gedacht, okay, dort verschaffen wir uns erstmal einen groben Überblick. Wir parken unser Auto und lassen den Blick mal schweifen und gucken mal, was da so ist, wie die Situation da vor Ort ist. Über einen Feldweg sind wir zu der Koppel gekommen. So eine ganz normale, ja, ich kann schon sagen Straße, ne? Die wird auch von Einheimischen benutzt.
Straße war das. Also ich war ja vorweggefahren. So einen Plattenweg da entlang und ja, umgeben von Natur eigentlich. Und dann haben wir relativ schnell ja schon auf der linken Seite gesehen, okay, hier fängt's an, hier sind Rinder.
Richtig.
So, das war ja erstmal das Erste. Und dann kam irgendwann eine kleine Einbuchtung, wo wir uns dann dachten, hier parken wir jetzt erst. So.
Dann haben wir die Autos abgestellt und sind ausgestiegen. Die Hunde haben wir noch im Auto gelassen, erstmal nur mit Ferngläsern Richtung Kuhweide gegangen. Ja. Und
aber
dann,
die Ferngläser konnten wir sehr schnell wieder weglegen,
ja,
weil als wir uns eigentlich umdrehten zu dieser Koppel, ja, traf uns ja mehr oder minder der Schlag. Also es war sehr eindrücklich. Also ich war sehr erschrocken darüber, wie die Situation dann tatsächlich ist.
En Detail heißt das, wir haben einen Zaun gesehen, der den Namen nicht verdient, denn es war letztendlich ein Draht, eine Litze. Und das andere, was wir dann noch gesehen haben, das war noch viel erschreckender.
Ja, also man muss sich das vorstellen, die Koppel war quasi zweigeteilt, links eine Herde, rechts eine Herde und dazwischen waren so diese Tankwagen für die Wasserversorgung. Und zwischen diesen Tankwagen lagen einfach mal, ich weiß nicht, 7, 8 Kälber und haben da so in der Mittagssonne gedöst.
außerhalb der Reichweite ihrer Mütter. Das dazu, dass vorne ja geschrieben stand in der E-Mail, man geht davon aus, dass Mutterkühe ihre Kälber selber schützen. Ja, das stimmt, sofern sie denn in Reichweite sind. Und hier war es eben halt tatsächlich so, wir trauten unseren Augen nicht. Als wir aus dem Auto ausstiegen, lagen da die Kälber. Sie spielten, sie standen auf. Sie waren auch zutraulich. Sie hatten auch null Angst vor uns. Sie lagen da in der Sonne und ihre Mütter standen drin hinter dieser einen jämmerlichen Litze. Die Mütter kamen nicht raus, aber ihre Kinder. Nee. Ja, diesen Moment haben wir natürlich im Video festgehalten. Das seht ihr bei Instagram und Facebook auf unseren Accounts. Und wir lassen euch jetzt hier einfach mal akustisch an dem Moment teilhaben, als wir dort auf die Herde zugelaufen sind.
Eine Mutterkuhherde mit Kälbchen, geschützt durch einen Draht. Man mag es kaum glauben und eigentlich auch gar nicht aussprechen, oder? Was wir jetzt machen, wir laufen auf eine Gruppe von Kälbern zu, die außerhalb sind. Ich halte das jetzt mal einfach fest. Ja. Die haben ja noch nicht mal einen Fluchtreflex.
Das ist hier eine Lebendfütterung für Wölfe?
Das ist eine Lebendfütterung für Wölfe, genau. Und dass die Muttis jetzt sich aufregen, ist klar, aber wir tun euch nichts. Keine Angst, ihr Süßen. Hallo, na, ihr Hübschen? Schnell zur Mami? Nun geht's zur Mami. Mensch, das ist ja wirklich ein All-You-Can-Eat-Buffet hier. Geht schön rein zu euren Muttis. Du auch, du Kleines.
Mühelos. Wirklich
mühelos. Eine Litze. Du weißt, Hütestandard in Brandenburg. Zwei Litzen, zwei Drähte für Mutterkuhherden. Alles andere ist kein Hütestandard. Ja, ihr habt so viele schon verloren, ne, von euren Babys. Aber wir meinen es nur gut mit euch. Wir haben jetzt hier Kälberspuren. Ganz kurz zur Erinnerung, da ist die Mutterkuhherde und wir finden die Spuren der Kälbchen bis hierher. Das sieht man ganz eindeutig. Guck mal hier, in die Richtung. Die gehen also Richtung Feld. Die gehen hier vor. Also, und da hinten, ne, wenn sie da hingehen, dann sind sie also aus meiner Sicht verloren. Ne?
Ja.
Das heißt, die sind richtig weiträumig unterwegs. Die gehen hier wahrscheinlich auf diese Fläche, die Kälber, Mutterseelen alleine, und sind hier komplett schutzlos allen Beutegreifern ausgeliefert. Haben wir hier noch mehr Spuren? Da ist noch eine Spur. Alles mal festhalten. Hier ist ein Kälbchen langgelaufen, klar. Sieht man ganz eindeutig.
So.
Wahrscheinlich. Hier ist gleich die andere Seite der Straße. Nochmal, um zu zeigen, was hier ist. Ne? Eine große Fläche, hinten ein Waldstück. Also auf jeden Fall hier endlose Weiten und die Kälber halten sich hier auf. Wir finden hier Spuren. Die verlassen die Mutterkuhherde. Die liegen nicht nur so, wie wir sie da gerade gefunden haben, davor, sondern die laufen auch über diesen Feldweg hinweg auf die andere Seite, wo sie im Prinzip komplett schutzlos sind.
Ja, es war sehr eindrücklich, diese kleinen Hufsiegel, Trittsiegel da zu sehen. Wirklich teilweise ja über die Straße hinaus. Man muss sich ja auch mal vorstellen, es gibt ja nicht nur Wölfe dort, es fahren dort Autos, dort kommen Motorradfahrer lang geschossen. Das haben wir jetzt aber mehrmals gesehen und gehört. Da laufen Leute mit ihren Hunden lang, die nicht immer an der Leine sind. Diese Kälber sind solch großen Gefahren ausgesetzt. Und dadurch, dass sie ja auch ganz frisch sind, die haben ja keine schlechten Erfahrungen mit nichts gemacht in dem Moment. Ne? Und dann muss man sich ja noch vorstellen, was geht in einer Kuh vor, die da ihr Baby außerhalb der Schutzzone sieht, womöglich dann gerade noch vom Wolf gerissen wird. Ja, also das nimmt einen mit. Das muss man einfach sagen. Das ist schlimm.
Das war ein wirklich eindrücklicher Start für uns dort in Paplitz bei Barut. Und nochmal ganz kurz zur Erklärung, diese Hufe, diese Hufspuren, diese Trittsiegel, die wir da gesehen haben, das war jetzt nicht vom möglichen Umtreiben der Herde, das hätte anders ausgesehen. Das waren wirklich so vereinzelte kleine Hufe. Das heißt, da gehen dann auch wahrscheinlich einzelne Kälber alleine spazieren, gar nicht zu zweit oder dritt. Manchmal gehen die wahrscheinlich auch alleine auf Abenteuersuche. Ne? Das ist ein Radius, der ist einfach nicht mehr vertretbar. Und ja, wie wir auch schon gesagt haben, wir haben einen Draht dort gesehen und wir haben ja gehört, ganz kurz zur Erinnerung, der Weidetierhalter hat Geld bekommen für Herdenschutz. Für uns war dann an der Stelle klar, okay, dem müssen wir auf den Grund gehen, da müssen wir jede einzelne Weide absuchen. Aber bevor wir das tun, müssen wir erstmal die eine hier, wo wir jetzt gerade angekommen waren, eigentlich umlaufen, ne? Um mal zu gucken, wie sieht's da aus, ist das überall gleich?
Wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, wir müssen ja schauen, ne? Ist es jetzt nur diese eine Schwachstelle in diesem, ich sag mal, noch relativ geschützten Bereich zwischen diesen Tankwagen? Oder gehen die auch dort stiften, wo der Wald angrenzt? Ne? Und daraufhin
da war ja auch ein Waldstück, genau.
Genau, das war ja, ich sag mal, keine Ahnung, 50, 60 Meter Luftlinie, war ja direkt dann der angrenzende Wald. Hm. Und dann kam halt auch nichts mehr. Also es ist ja nur Zivilisation dort gewesen, sodass wir dann erstmal das ganze Gelände umrundet haben.
Und am Ende ist es ja so, ich meine, klar, der Weidetierhalter kriegt Entschädigung für die gerissenen Kälber, also ist es für ihn wirtschaftlich jetzt kein großes Risiko, die Tiere da laufen zu lassen. Ich finde aber ethisch, moralisch schon, er hat Verantwortung für die Tiere und muss dafür sorgen, dass die nicht zu Schaden kommen. Und vor allen Dingen geht es uns ja hier in diesem Podcast auch immer darum, dass am Ende der Wolf immer der Schuldige ist. Wenn dann da was passiert, ne? Also auch wenn die Kälber ihm quasi mundgerecht entgegenlaufen und nicht flüchten, ist der Wolf der Schuldige. Und dann kommen so Diskussionen auf, der Wolf muss weg, der muss bejagt werden. Und wir finden eben halt, das ist super ungerecht und das müssen wir halt aufzeigen. Und deswegen nehmen wir euch jetzt hier auf diese Exkursion mit in dieser Folge, damit ihr einfach mal seht, wie das hier so exemplarisch an diesem einen Fall laufen kann. Und wir wollen jetzt gar nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, weil es ist tatsächlich so, dass das sehr viel häufiger passiert, als wir alle glauben. Gerade diese Mutter-Kuh-Haltung, die ist hochproblematisch. Ich habe schon viele Mails jetzt in der Folge bekommen, es hat sich rumgesprochen, dass wir da recherchiert haben, von Leuten aus ganz Deutschland, die mir gesagt haben, hier sind alle Mutter-Kuh-Herden mit einer Litze nur geschützt. Und natürlich
so erschreckend. Zustand,
das geht nicht. Ja, das geht gar nicht.
Das ist wirklich Weidetierhaltung. Also man macht es sich so einfach auf Kosten der Tiere. Meine, und am Ende stellen sich die Landwirte dann hin. Nicht alle. Es gibt viele, die ganz tolle Arbeit machen, aber einige stellen sich dann hin und verfluchen den Wolf. Es gibt Menschen in höheren Positionen, die den Herdenschutz mit der Waffe einfordern oder bewerben. Es ist erschreckend und es könnte so einfach sein, ne?
Es könnte so einfach sein. Und immer mit dem, es heißt immer mit dem Vorwand, ja, wir müssen den Weidetierhaltern helfen. Und das stimmt, das müssen wir. Aber das müssen wir nicht, indem wir die Wölfe abschießen, sondern wir müssen an anderer Stelle aktiv werden. Und hier wäre es ja zum Beispiel hilfreich gewesen, diesen Leuten vielleicht auch mal mit auf den Weg zu geben, hey, ihr müsst was machen. Ich frage mich auch immer, Max, ich weiß nicht, 2025, 25 Jahre Wölfe, 20 Jahre mit Reproduktion, sprich mit Welpen. Warum kommt da keiner auf die Idee, mal auch so von den Behörden oder vom Veterinäramt mal zu gucken, wie werden da die Tiere gehalten? Wenn du Hühner hältst hier, ne? Oder Kaninchen in einer Großstadt wie Berlin, da kommt immer jemand gucken, wie werden die gehalten? Sind die abgesichert vor Füchsen und so weiter? Aber offenbar scheint das hier so bei den Weidetierhaltern irgendwie so durchgewunken zu werden, dass da solche Sachen passieren. Ne? Wir müssen der Fairness halber vielleicht noch sagen, dass die Kühe dort auf der Weide, die waren ja in einem exzellenten Zustand. Ach, die Haltungsbedingungen sind top.
Das war traumhaft zu sehen. Viel Grün, satte grüne Weide. Also wirklich toll. Ausreichend Wasser, sauberes Wasser. Top, also in einem guten Zustand, was ich so beurteilen kann. Ich bin jetzt so kein Nutztierhalter in dem Sinne. Aber als Laie würde ich mal sagen, die waren gut gepflegt. Das war alles soweit in Ordnung. Und ja, also dieses Bio-Siegel kann ich wirklich nur bestätigen. Also
ja, die waren gut bemuskelt, die konnten da rumrennen. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Kuh rennen sehen. Das habe ich da zum ersten Mal. Die haben so Wettrennen da gemacht. Fand ich total süß irgendwie. Ja. Kühe, die rennen, die sich bewegen, die wirklich auch einen massigen Körper haben. Die Kühe, die man so sieht, so auch in diesen Stallungen, diesen Milchkuhhaltungen und so, die sind ja meistens nur noch so Klappergerippe. Ne? Das ist ja so traurig mit anzusehen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen war auch schön zu sehen, dass sie so sozial miteinander interagieren können, ne? Und nicht irgendwie da eine Trennwand dazwischen ist. Sondern die könnten halt wirklich, leben.
Ja, das stimmt. Wir sind dann ans andere Ende der Weide gefahren und haben dort das Auto auch abgestellt, um da nochmal von der Ecke alles zu umlaufen. Und wir müssen euch jetzt nicht sagen, dass wir da natürlich auch Kälberspuren gefunden haben. Ja, und dann haben wir natürlich auch Wolfsspuren gefunden.
Genau. Wir sind dann tatsächlich an dem Wald dann entlang gelaufen, um einfach mal zu gucken, ne, gibt's hier irgendwelche Laufwege der Wölfe, und es hat nicht lange gedauert, ne, da haben wir einige gefunden.
Wir sind mit den angeleinten Hunden entlang der Weide am Zaun gelaufen, unter den skeptischen Blicken der Mutterkühe, aber auch die Kälber waren neugierig auf uns, und die waren so neugierig, Max, dass sie uns außerhalb des Zauns besuchen kamen.
Ja, es war sehr eindrücklich. Ich drehte mich dann um. Also ich bin quasi vorweggelaufen und drehte mich um und sah dann bloß, wie dieses Kälbchen dann wirklich absolut mühelos, es musste nicht mal den Kopf einziehen, unter dieser Litze da hinaus trat auf dich zu und ich glaube, einen halben Meter dann vor dir stand und du mit Pino an der Leine, ne?
Ich muss dazu sagen, ich habe einen Husky, einen sehr wolfsähnlichen Husky mit gelben Augen und so. Und wo ich so denken würde, so von der Sache her, da geht man als Weidetier auf Abstand. Also ich muss dazu sagen, die Mutterkühe, die haben auch ordentlich Radau gemacht. Denen hat das gar nicht gefallen. Es bestand natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr. Aber wir wollten das bewusst mal drauf anlegen und gucken, inwieweit kommen die denn auch zum Beispiel auf Hunde zu, diese Kälbchen. Und genau das ist ja passiert. Und ich bin so froh, dass du das gefilmt hast, weil ich glaube, am Ende hätte uns das wieder keiner geglaubt. Ich habe es gefilmt, wie das Kälbchen auf mich zukam. Und du hast von deinem Point of View fotografiert oder gefilmt, wie das Kälbchen auf meinen Hund und mich zukam. Es hat mich ein bisschen überfordert in dem Moment, weil ich gar nicht wusste, was ich machen soll. Also unfassbar. Und die Mütter haben Alarm geschlagen, ja.
Und zeitgleich wurde uns ja dann in dem Moment auch bewusst, wie gefährdet eigentlich diese Kälber dort sind, ne? Weil sie gehen guten Gewissens, verlassen sie diesen sicheren Bereich und gehen auf so einen wolfsähnlichen Hund zu, ne? Und das war auch dieses eine Kälbchen, wo noch tatsächlich unten ein Stück Nabelschnur hing, weswegen wir uns dann auch dafür entschieden haben, diese ganze Mission Fallakte Nabelschnur zu nennen.
Genau. Das fand ich so süß, ja. Das stimmt, das hat uns wirklich ganz tief berührt. Das war so ganz, ganz jung, wenige Tage alt wahrscheinlich. Die Nabelschnur hing da und das kam im tiefen Urvertrauen auf mich zu. Nun meinten wir es ja gut, aber nicht auszumalen, was passiert, wenn dort Wölfe vorbeilaufen, ne? Aber wir hatten jetzt wenigstens mal eine Vorstellung davon, wie die Risse abgelaufen sein können. Stell dir mal vor, die Kälbchen laufen dem Wolf quasi in den Fang.
Richtig. Beziehungsweise haben wir ja auch beobachten können, dass wenn diese Kälber außerhalb sich hinlegen und einfach mal dösen, man kann ja wirklich als Mensch, der laut ist, der groß ist, der sich jetzt nicht unbedingt anschleicht, man kann ja bis auf wenige Meter rantreten. Und da ist nicht auszumalen, was passiert, wenn da ein Wolf kommt, ja, dessen Urinstinkt es ist, sich Nahrung zu beschaffen.
Richtig. Und so einfach wie möglich, ne? Opportunistisch. Ja. Ja, und während wir da liefen, und jetzt kommt der absolute Knaller, sahen wir in der Ferne, und da sind wir uns eigentlich relativ sicher, einen Wolf in der Nähe der Weide, am anderen Ende der Weide, ne? Also genau. Das war,
dazwischen lag ungefähr, ja, ich sag mal 200, 300 Meter.
Ja, glaube ich auch.
Würde ich jetzt mal sagen, ich habe es dann durch das Fernglas geschaut, habe es gesehen. In meinen Augen war es ein Wolf, weil es so einfach viel zu groß war für einen Fuchs. Ja, ich habe dann versucht, mit dem Handy noch ein Foto zu machen, aber aufgrund der Distanz keine Chance. Ich habe da irgendeinen grauen irgendwas fotografiert.
Er nahm uns gegen den Wind ja erst nicht wahr. Und als er uns dann bemerkt hat, da war der genauso schnell weg, wie er gekommen ist. Aber der hat die Gegend da so ein bisschen inspiziert, ne? Also das ist jetzt, sage ich mal, eine der Wolfsbegegnungen, die ich mir in dem Kontext jetzt definitiv nicht wünsche. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber hilft ja nichts. Gut, dass wir es gesehen haben. Wir haben das Problem jetzt in diesem Moment, glaube ich, beide, ne? Wir standen da uns gegenüber und haben gewusst, okay, Problem verstanden. So läuft das hier ab. Die haben ein echtes Problem. Und das ist nicht das letzte Mal, dass hier ein Kalb gerissen wurde. Definitiv nicht.
Genau. Das war ja so ein, ich sag mal, der Einsatz, da ging ja 3 Stunden, ne? Waren wir unterwegs. Oder 4 Stunden knapp, und haben das dann auch beendet. Also das war für uns dann erstmal klar, okay, das, was in dieser Hörermail drin steht, das ist auch so. Also da ist nichts irgendwie auf subjektiver Ebene, sondern es sind wirklich die Fakten, die dort beschrieben wurden, und die konnten wir auch gut und sicher dokumentieren.
Und haben uns dann am Tag drauf am 28.04. direkt mit einer Mail an den Weidetierhalter gewandt. Wir hatten inzwischen mit nach Rückfragen dort im Ort ermittelt, wer das jetzt genau ist, wie die heißen, haben den genau diesen Sachverhalt, was wir dort erlebt haben, wirklich beschrieben, haben beschrieben, dass wir auch Videoaufnahmen gemacht haben und haben ihnen angeboten, dass wir uns mal zu einem persönlichen Gespräch treffen und ihnen das Videomaterial zeigen, das wir aufgenommen haben und sie darum gebeten, uns die Gelegenheit dazu zu geben. Wir haben dann auch noch darauf hingewiesen, wer wir sind, Wolfspodcast, dass wir sachlich und wissenschaftlich über die Rückkehr der Wölfe aufklären und. Es dauerte ein paar Tage. Am 2. Mai kam dann die Antwort von diesem Weidetierhalter. Sehr geehrte Frau Sebald, ich lese die jetzt vor, die ist kurz und knackig. Ihr könnt euch vorstellen, was da drin steht. Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unserer naturnahen Mutterkuhhaltung. Wir haben uns dazu entschieden, von einem persönlichen Treffen mit Ihnen abzusehen.
Punkt.
Daraufhin haben wir dann gesagt am 1. Mai, okay, Freunde der Nacht, hier liegt womöglich tierschutzwidriges Verhalten vor. Wir müssen das dem Veterinäramt melden. Es bleibt keine andere Chance. Was die daraus machen, ist deren Sache. Wir müssen das denen melden und die einfach darum bitten, dort mal nach dem Rechten zu schauen und einfach zu gucken, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht und möglicherweise auch mit den Leuten vielleicht mal zu reden. Auf diese Mail haben wir jetzt noch keine Antwort bekommen, aber das haben wir alles dokumentiert. Wir haben denen auch mitgeteilt, dass wir Videos und Fotos haben, dass wir auch die Satellitendaten haben von den Orten, wo wir waren und dass die sich bitte da mal so ein bisschen ins Zeug legen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Immerhin, wie gesagt, 8 Kälber im letzten Jahr, dieses Jahr schon 3. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile schon mehr sind, aber 3 waren es Anfang April.
Für uns stand ja eigentlich sehr schnell fest, es wird bei diesem einen Besuch nicht bleiben. Schon alleine deswegen, wir hatten ja bloß diese eine Koppelweide da gesehen und wir brauchten ja noch ein bisschen Vorlaufzeit, um die restlichen Weiden da ausfindig zu machen. Das klappte ganz gut mit unseren Leuten da vor Ort, mit der Hörerin, die sich da umschaute. Und ja, so hatten wir dann die Koordinaten der anderen Weiden. So, und dann kam
wieder Treffpunkt und Ablauf wie immer, diesmal allerdings kalt und regnerisch, also super ungemütlich und wir sind auch an dem Tag, als wir da das zweite Mal waren, alle Weiden abgefahren, die wir hatten und abgelaufen natürlich auch. Ich hatte auf meinem Handy-Tacho 15,2 Kilometer, lieber Max. Das muss eine alte Frau erstmal schaffen, ne? Nur mal so am Rande. Und was haben wir gesehen? Überall das Gleiche.
Ja, wieder Kälber außerhalb der Weide. Ja, an zwei Stellen, wo wir auch gestartet haben, standen die Kühe in der Wagenburg-Formation, was ja auch dafür spricht, dass mutmaßlich kürzlich irgendwas los war. Also wir haben gemerkt, diese Atmosphäre vor Ort war eine ganz andere, ne? Sie waren sehr wachsam, also eine sehr komische Atmosphäre. Was wir aber auch zuerst aufs Wetter geschoben haben. Ne? Es war nur wirklich sehr ungemütlich. Und dann sind wir ja aber noch zu den anderen Weiden gefahren, wo auch wieder die Kühe standen mit ihren Kälbern. Und da komischerweise war trotz des Wetters die Stimmung gelassen.
Ja. Aber zusammenfassend, an allen Weiden ein Draht, also eine Litze, also alle Weiden, die wir an dem Tag gesehen haben. Wir haben natürlich alles dokumentiert, wir haben es fotografiert, wir haben die Standorte festgehalten und ich bin dann nach Hause gefahren. Und du hast Verstärkung bekommen von Nancy. Und da war die Taskforce also im Einsatz und zwar die ganze Nacht bei Wind und Wetter. Was habt ihr da gemacht in der Nacht?
Ja, unser eigentliches Ziel war es, so ein bisschen die Wildtierpopulation hier ringsherum so ein bisschen auch zu dokumentieren, weil wir auch immer wieder erleben, dass wenn Nutztierrisse stattfinden, dass das allererste Argument sein wird oder das allererste Argument ist, dass der Wolf ja mehr oder minder die Wälder schon leer gefressen hat. Das ergegnet uns ja oft. Das können wir absolut nicht mehr bestätigen. Es war sehr viel los auf diesem sehr weitläufigen Gelände, Rotwild, Dammwild, Fuchs und Hase, war alles vertreten, konnten wir alles gut mit der Wärmebild auch sehen und dokumentieren. Und letztlich hatten wir uns dann für den Standort, für die Nacht, den Ort ausgesucht, wo wir davon ausgehen konnten, dass eventuell nochmal ein Übergriff stattfindet. Und das war diese erste Weide, wo wir, du und ich, Sabine, am Vormittag waren. weil sie einfach so sehr panisch waren. Und genau, da haben wir uns dann quasi stationiert, wollten eigentlich außerhalb schlafen, haben uns dann aber für die Nacht im Auto entschieden aufgrund des Wetters.
Ja, und ihr habt aber so in Sachen Wolf, glaube ich, nichts wahrgenommen in der Nacht.
Nein. Absolut gar nicht. Der Wind war auch nicht unser Freund an dem Abend oder in der Nacht, weil es hörte dann gegen 23 Uhr auf zu regnen. Dann konnten wir uns ein bisschen freier bewegen. Und gefühlt kam alle 3 Minuten der Wind aus einer anderen Richtung. Ja, und trug im Grunde unseren Geruch ja in die umliegenden Wälder. Und damit haben wir, denke ich, zumindest mal für die eine Nacht dafür gesorgt, dass die Kühe dort gut schlafen konnten.
Euer Einsatz war dann abgeschlossen, wie wir finden, eben halt erfolgreich im Sinne von, es ist niemand zu Schaden gekommen und es hat sich euch dort ein ganz normales Bild von Natur und Landwirtschaft im Einklang dargestellt.
Ja.
Wir haben uns dann zu einer Online-Besprechung getroffen mit allen Beteiligten, die an diesem Fall beteiligt sind, die mitrecherchiert haben, und haben uns dann entschieden, nochmal eine Mail ans Landesamt für Umwelt zu schreiben. Die ging am 4. Mai raus. Da haben wir nochmal all das, was wir dort ermittelt haben, nochmal mitgeteilt. Vor allen Dingen haben wir um Antwort gebeten auf die Frage, wie denn der Rissgutachter darauf kommt, den Hütestandard zu bestätigen vor Ort, weil den haben wir bei keiner der Weiden gefunden, wo wir waren. Also das war immer nur eine Litze, und wir haben ja gelernt am Anfang dieser Folge, Hütestandard heißt 2 Litzen für Mutterkuhherden, ist zwar auch nicht wolfsabweisend, aber hätte in dem Fall zumindest dafür gesorgt, dass die Kälber nicht rausgehen können ohne ihre Mütter. Und dann ging es nochmal um die Prüfung der Zweckbindung der geförderten Herdenschutzmaßnahmen. Da wollten wir nochmal wissen vom LFU, ob diese Prüfung vor Ort stattfand oder ob das nur auf Grundlage einer schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Betrieb womöglich erfolgte, weil wir haben ja nun wirklich keinen Zaun gefunden, der da irgendwie in dieses Muster reingepasst hätte.
Überhaupt nicht.
Ja, und dann haben wir denen natürlich auch ganz klar mitgeteilt, dass wir uns Schritte vorbehalten. Und auf diese Schritte kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich sage aber gleich vorweg, wir haben noch keine Antwort erhalten auf diese Mail. Und zeitgleich hast du an den Betrieb nochmal eine Mail geschrieben.
Und zwar, Sabine, mit dir wollten sie ja nicht sprechen. So,
genau.
Und dann dachte ich mir, jetzt stehen trotzdem ganz, ganz viele Fragen im Raum und irgendwie brauchen wir jetzt ja eine Antwort. Und deswegen
Wir müssen denen auch die Gelegenheit geben, sich zu äußern, ganz wichtig.
Das ist ja auch nur fair, ne? Und es geht ja nicht darum, wie schon gesagt, hier jemanden an den Pranger zu stellen, sondern wir wollen in einen Dialog treten, wir wollen Weidetiere schützen, wir wollen insbesondere diese kleinen Kälber schützen. Und letzten Endes natürlich auch die Wölfe. Deswegen hatte ich mich dazu entschieden, eine E-Mail zu verfassen, in der ich mich erstmal natürlich vorgestellt habe, wer ich bin, was ich mache, und habe erstmal gefragt, wie sieht's denn punkto Herdenschutz aus? Weil ja laut unseren Recherchen der Betrieb neben den regulären EU-Subventionen auch noch jährlich die Fördergelder von Bund und Land für den Herdenschutz erhält. So. Ich habe dem Betreiber dann noch mitgeteilt, dass wir uns die Weiden angesehen haben und festgestellt haben, dass dieser Mindeststandard, insbesondere halt die Absicherung mit 2 stromführenden Litzen, in keinem Fall eingehalten wurde. Dann, wir haben sogar stichprobenartig den Stromfluss kontrolliert und haben da sogar festgestellt, dass eine der Weiden, da war nicht mal Saft auf dem Kabel. Mhm. Also ich konnte dann am Ende rangreifen. Ich habe dann 2-mal getestet. Das war ein nagelneues Prüfgerät. Und dachte, vielleicht verwende ich es dann falsch, und habe dann einfach nochmal an die Litze gegriffen, und da war tatsächlich dann kein Strom drauf.
Das ist unglaublich.
Weiter ging es dann in meiner E-Mail, die Gefährdung der Tiere durch Umweltfaktoren, also wie Sie das denn einschätzen, wie Sie das sehen und wie Sie letzten Endes die Tiere schützen, und zwar vor Beutegreifern, vor Auto- und Motorradfahrern und Hunden, die freilaufen vor Ort. So. Weiter ging es dann noch mit den Maßnahmen zum Schutz der Kälber, welche konkreten Maßnahmen Sie wann umsetzen möchten und wie Sie sich erklären können, dass das Gutachten des Rissbeauftragten solche Widersprüche aufweist zu unseren Erkenntnissen. So, das war meine Anfrage.
Ja, die war natürlich auf den Punkt formuliert. Wir eiern da auch nicht um einen heißen Brei rum, weil es geht ja nicht darum, irgendwie irgendwas schön zu reden, sondern es ging ja auch in dieser Mail, die du da verfasst hast, darum, die Dinge beim Namen zu nennen. Das kam nicht so gut an. Sie haben dann mit einer pumpigen Mail zurückgeantwortet. Daraufhin habe ich mich dann eingeschaltet. Ich muss dazu sagen, du hast natürlich als Max geschrieben, aber mit der E-Mail-Adresse vom Wolfspodcast, also im Prinzip als ein Redaktionsmitglied. Und das ist wohl, denke ich mal, übliche Praxis, dass es in einem Podcast mehrere Namen gibt. Und wie du schon gesagt hast, mir wollten sie ja keine Antworten geben, also bist du eingestiegen, aber da kam eine böse Antwort zurück. Daraufhin habe ich nochmal geschrieben, das ist ein Gebot der journalistischen Sorgfalt, ihre Sicht der Dinge genauso zu berücksichtigen wie die des Landesamtes für Umwelt. Deswegen freuen wir uns, wenn sie jetzt irgendwie uns mitteilen, wie sie die Dinge sehen. Daraufhin kam zurück, sehr geehrte Frau Sebald, vielen Dank für Ihre Rückmeldung und. In Ihrem Schreiben an uns war nicht klargestellt, dass die Person, die uns geschrieben hat, Teil Ihres Teams ist, beziehungsweise sogar in Ihrem Namen handelt. Naja, du hast nur mit meiner E-Mail geschrieben, egal. Gleichzeitig bezog er sich jedoch auf unsere Absage eines Gespräches mit Ihnen. Jawohl, wir haben immer noch nicht herauslesen können, auf welcher Grundlage die Person Antworten auf Fragen zu unseren Betriebsabläufen einfordern kann. Bitte verstehen Sie, dass diese Vorgehensweise, das Gespräch mit uns zu suchen, für uns im höchsten Maß intransparent wirkt und umso mehr dazu veranlasst, von einem weiteren Austausch mit Ihnen und dem Herrn abzusehen. Wir bitten Sie freundlich, uns nicht mehr anzufragen.
Ja, was soll ich sagen? Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Also denkbar doof. Ich sage es jetzt, wie es ist. Es ist absolut doof, so zu antworten, weil man hätte ja wenigstens den Anschein erwecken können, mit einem Treffen oder Telefonat oder auch mit einer Mail, dass man gerade dabei ist, alles zu beheben, dass die Zaunbauarbeiten gerade laufen und. Man hätte im Prinzip einen guten Willen erkennen lassen können. Und ohne sich jetzt zu rechtfertigen, hätte man einfach nur sagen können, was geht Sie das an? Wir sind gerade dabei an Koppel 7 und 9 und dann haben wir hier die Förderung und machen das jetzt gerade, das wird aufgebaut und überhaupt, nachts sind die Kälber nicht mehr allein, da ist jetzt immer einer von uns, bis wir das gelöst haben. Ich sehe hier einfach in dieser Antwort null Interesse, das Problem irgendwie beim Namen zu nennen, geschweige denn abzustellen. Man kann jetzt nur mutmaßen, warum, weil die Entschädigung für die Kälber fließt ja weiterhin. Also hat er ja keinen wirtschaftlichen Schaden. Also kann man sagen, okay, nehme ich in Kauf. Ist aber absolut weird in Sachen Tierschutz. Und da muss ich sagen, das können wir nicht durchwinken. Und da werden wir auch definitiv nicht weiter zuschauen.
Und nochmal für die Zuhörer. Wir reden hier nicht von 50 Euro Entschädigung. Ne? Die genauen Zahlen liegen uns leider nicht vor. Aber wir wissen, dass es dabei nicht darum geht, wie alt das Tier ist, sondern der Betreiber bekommt ein ausgewachsenes Rind erstattet und kein 2-3 Tage altes Kälbchen.
Das heißt, die ganzen Mühen und Kosten, die er mit der Aufzucht hat, die entfallen, wenn das Kalb so früh wie möglich gerissen wird.
Genau. Je eher das Kalb gerissen wird, desto günstiger ist es ja für ihn.
Also finanziell?
Ja.
Genau, und das ist ein Punkt, da hört für uns der Spaß tatsächlich auf. Vor allen Dingen, um das auch nochmal ganz ausdrücklich zu sagen, weil das genau die Fälle sind, die dem Wolf in die Schuhe geschoben werden. Das sind die Fälle, die die Statistik unsicher machen, ja. Weil die Rissstatistik, wenn solche Fälle vorkommen, das taucht auf als Riss, als Wolfsriss.
Ja, die Rissstatistik für 2024 sagt, dass im Land Brandenburg 55 Rinder gerissen wurden. Und wenn man jetzt alleine davon ausgehen, dass 8 nur auf dieser Koppel standen und nicht geschützt waren, möchte ich mir nicht ausmalen, was mit den anderen ist. Also, und da sage ich auch gleich, wir schauen uns alles an.
Ja.
Wir gehen der Sache auf den Grund.
Auf jeden Fall, das werden wir tun. Das sind wir, glaube ich, unseren Wölfen auch schuldig, die momentan so gebeutelt sind und die eine so schwere Zukunft hier bei uns haben und die aufgrund solcher Geschichten jetzt geopfert werden. Und das ist halt der Punkt, wo wir halt eigentlich mal einschreiten müssen, alle zusammen, wo wir alle auch wachsam sein müssen. Wir bitten euch in diesem Zusammenhang auch, wenn ihr bei euch in der Umgebung solche Weiden seht, die mangelhaft geschützt sind, ihr könnt uns gerne schreiben, aber vor allen Dingen könnt ihr euch auch dort vor Ort an die entsprechenden Stellen wenden, die mit Herdenschutz und Weidezäunung zu tun haben. Ihr könnt aber auch mit den Weidetierhaltern Direktgespräche führen und sie dazu animieren, sich Hilfe zu suchen. Das ist alles möglich, das wird alles finanziert und da besteht auch gar kein Zweifel daran, dass das sehr, sehr wirksam ist. Aber so wie es hier läuft, und das ist kein Einzelfall, deswegen haben wir diesen Fall rausgepickt und heute hier besprochen, anlässlich dieses Tages heute, weil das exemplarisch für das ganze Dilemma in der Wolfspolitik steht. Ja, und deshalb werden wir diese Fälle jetzt, und das hast du ja schon gut gesagt, in Zukunft noch mehr beleuchten, noch mehr in den Fokus rücken. Und wir werden jetzt hier auch aktiv, das können wir an dieser Stelle sagen, für alle, die sich fragen, wie wir jetzt damit umgehen. Wir haben jetzt hier ein ganzes Bündel Papiere zusammengesammelt und wir haben Videoaufnahmen, wir haben Dateien und wir werden jetzt diese Unterlagen, die wir hier ermittelt haben, an die Behörden übergeben.
Unsere Rechtsabteilung schaut nochmal alles durch, verfasst dann ganz nette Schreiben an die ganzen Behörden. Und ja, da ist ja nicht nur die Staatsanwaltschaft involviert, sondern auch noch
der Landesrechnungshof. Den werden wir natürlich auch kontaktieren. Hier geht es ja in diesem Fall vor allen Dingen auch darum, dass hier Gelder geflossen sind zum Herdenschutz, den wir nirgends gefunden haben. Da muss man hinterfragen, wie kann sowas sein? Also Landesrechnungshof, Veterinäramt haben wir involviert. Und alles Weitere werden wir dann hier im Podcast berichten und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich glaube und ich hoffe, dass das Folgen haben wird. Und sei es einfach nur, dass diese Kälber künftig geschützt sind.
Also es kann nicht sein, dass der Herdenschutz mit der Waffe gefordert wird und parallel dazu, wie in diesem Fall eindrücklich dargestellt wurde, die Weidetiere geopfert werden, um irgendein politisches Statement da durchzudrücken. Die Statistik wird verfälscht und alles auf Kosten der Tiere, auf Kosten unseres Ökosystems. Und da sagen wir klipp und klar, da gehen wir nicht mit. Wir werden, wie gesagt oder wie angekündigt, die Rissstatistiken durchleuchten. Wir werden mehr draußen sein, noch mehr als vorher, und werden das ganz effektiv nutzen, die Zeit da draußen, um zu dokumentieren, ins Gespräch zu kommen, zu informieren. Und wenn alles nicht fruchtet, auch die Behörden einzuschalten.
In diesem Sinne, ich würde sagen, Max, wir haben viel zu tun. Lass uns an die Arbeit gehen und wir hören uns bald wieder.
Ich mache mich auf den Weg.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.